Svam bhakti yoga paribhavita hrit saroja Ase shutekshita pato nanunata pungsang Yat yati yata urugaya vibhavayanti Tat tat vapu pranayase satanukrahaya. Dieser Vers ist ein besonderer Vers, den wir auch besonders herausgesucht haben. Er sagt, O Herr, deine Geweihten können dich mittels echten Hörens durch die Ohren sehen und so werden ihre Herzen geläutert und du lässt dich dort nieder. Du bist deinen Geweihten so barmherzig, dass du dich in der bestimmten ewigen Gestalt der Transzendenz manifestierst, in der sie immer an dich denken. Dieser Vers wird im Chaitanya Charitamrita von Krishnadas Kaviraj Goswami zitiert und er gibt dann in seinen eigenen Worten diese Essenz dieses Verses zum Ausdruck. Er sagt, die Essenz der Bedeutung dieses Verses ist, dass Krishna in seinen unzähligen ewigen Formen erscheint, aufgrund der Wünsche seiner reinen Devotees. Ich möchte das noch ein bisschen einfacher ausdrücken. Wenn ein Devotee also den Wunsch hat, sich Krishna auf einer bestimmten Art und Weise hinzuwenden, dann wird Krishna auf diese Weise in seinem Herzen erscheinen. Er wird also Arrangierung machen, so vor ihm zu kommen, wie der Devotee sich das wünscht. Es gibt ein gutes Beispiel hierfür, welches Jiva Goswami in dem Bhakti Sandarbhas zitiert. Es ist ein bisschen, sagen wir mal, schon zum Nachdenken anregend. Es war so, dass einst ein Brahmana auf der Reise in einen Wald kam, wo die Tribals, wie sagt man Tribals in Deutsch, die Stammesangehörigen, Lord Shiva verehrten. Nun, der Sohn des Häuptlings hatte den Auftrag, an dem bestimmten Tag, über den wir heute sprechen, die Puja zu machen, aber er hatte keine Lust. Und so war er hoch erfreut, als der Brahmana kam als er den auf den Weg nahm. Und er sprang dann auf dem Weg mit einem gezückten Schwert und sagt, ich habe heute keine Lust, das Puja zu machen, mach du das. Du bist ein Brahmana. Der Brahmana sagte, du, das ist nicht so einfach. Mein Ishtadevata, mein geliebter Herr, ist ein Narasingha-Dev. Wie kann ich jetzt plötzlich ihm untreu werden und einem anderen Herrn dienen? Der sagte, der Sohn des Häuptlings, der bewaffnet war, das ist mir völlig gleichgültig. Wenn du nicht mein Herrn verehrst, dann werde ich dich heute töten. Nun, der Brahmana dachte in seinem Herzen, keiner will gerne getötet werden. Deswegen mache ich mal die Puja dann zu Shiva, aber ich werde im Grunde genommen, während ich die Puja zu Shiva mache, über eine Shingadev meditieren. So werde ich den Brahmana täuschen, er wird denken, ich werde Shiva verehren, aber in meinem Geist, und das ist ja schließlich, worauf es drauf ankommt, Manmanabhavamadbhakto, sagt ja Krishna, der Gita, in meinem Geist werde ich eine Shingadev opfern. Übrigens, two of you chant rounds while listening to the lecture. Zwei chanten Runden, während sie die Vorlesung hören. Ich würde euch entscheiden, also ich euch bitten zu entscheiden, wollt ihr die Vorlesung hören oder Runden und chanten? Dann könnt ihr euch dementsprechend situieren im Leben. So, er sagte also ganz leise, under his breath, ich weiß nicht, wie man das sagt, so ganz still, Om Narasimhaya Namaha, während er das, seine Opferung zu diesem Shiva-Ling darbrachte. Nun, der Sohn des Häuptlings hatte irgendwie so eine Ahnung gehabt und er hatte sich hinter einem Baum versteckt, um zu sehen, ob die Puja auch nach allen Regeln der Kunst ausgeführt werden würde. Und er hörte dann dieses leise Geflüster, Om Narasimhaya Namaha. Und das ist doch too much, sagte er sich. Und er verehrt jetzt nicht meinen Shiva, also war so ein typischer Sektierer. Und ist dann losgestürmt mit der Absicht, den Brahmana zu enthaupten eigentlich. Nur als er nahe kam, ist plötzlich aus dem Shiva Lingam Lord Nrisimhadev hervorgekommen. Und zwar war das ganz dramatisch, dass Nrisimha, also das Shiva Lingam platzte auf, zerbarst, zu Deutsch gesagt, Krishna. Und Nrisimhadev erschien dort. Und selbst heute noch gibt es in Indien diese Deity, wo also ein selbstmanifestierter Nrisimhadev aus dem Shiva-Lingam hervorgeht. Was, wunderbar. Ne? Wunderbar. Wir müssen sagen, wunderbar. Deshalb. Und das Lila zeigt also, wie der Herr sogar in Extremsituationen, das war ja nun äußerst extrem, tatsächlich nach dem Wunsche seines Devotis erscheint. Ist es also für den Devoti, glaube ich, sehr, ist es sehr, sehr wichtig, nicht glaube ich, das weiß ich, sich auf eine bestimmte Form Krishnas zu verehren, während er sein Bhajan oder seine Seva, sein Dienst oder seine Lobpreisung des Herrn vornimmt. Denn genau diese Form, auf die sich der Devoti fixiert, wird ihm letztendlich erscheinen. Nun, das bringt eine ganz bestimmte Fragestellung mit sich, die es in sich hat, wie ihr bald merken werdet. Die Frage, die ich einmal stellen möchte, ist, okay, bisher hatte ich geglaubt, dass der Wunsch des Höchsten das ist, was letztendlich die absolute Wirklichkeit ist. Im Bhagavatam heißt es, nach dem Wunsch des Herrn weht der Wind, nach dem Wunsch des Herrn läuft praktisch alles ab im Universum. Es werden verschiedene Beispiele gegeben. Und nach dem Wunsch des Herrn kommt Yamaraj, der Gott des Todes, und nimmt das Leben eines Menschen. Also der Wunsch des Herrn, wird in diesen Shlokas gesagt, ist das Höchste, was es gibt. Ist das nicht, was die Bedeutung von Gott ist? Ich möchte jetzt mal, weil wir hier am Sonntag haben, auch ein christliches Gebet zitieren. Dein Wunsch geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Kennt ihr das? Vater unser, der du bist im Himmel. Dein Wille sogar, dein Wille, ne? Geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden, Hare Krishna. Hier aber hören wir etwas anderes. Ich möchte euch ganz kurz, um euch ein bisschen noch einzustimmen in diese Fragestellung, weil wir ein ganz erhabenes Geheimnis des Krishna-Bewusstseins gleich entdecken wollen, wenn wir diese Frage beantworten. Ein Shloka vorlesen, der sagt, wie der Wille des Herrn wirklich erhaben ist und über alles andere, über alle anderen Dinge, wie soll ich mich ausdrücken, erhaben ist. Mata parataram nanyat kinchit asti dananjaya mayisavam idang protam sutre mani ganaiva. O Bezwinger des Reichtums, Krishna spricht, es gibt keine Wahrheit über mir. Alles, aber auch alles ruht auf mir, wie Perlen, die auf eine Schnur aufgezogen sind. Also aus dem Vers und dem vorangegangenen Vers, wo es hieß, dass der Wille des Herrn wirklich alles kontrolliert, so wie Halleluja, aus dem Vater Unser, merken wir, dass der Wille des Herrn der letztendlich, das letztendlich Erhabene ist. Aber hier hören wir, dass der Herr sich letztendlich seinem Devoti unterordnet. Ich lese den Vers jetzt nochmal vor. Ich glaube, jetzt langsam nach dem dritten Mal, beim dritten Mal können wir in das Geheimnis dieses Verses besser reingehen, weil wir uns schon ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht haben. O Herr, deine Geweihten können dich mittels echten Hörens durch die Ohren sehen und so werden ihre Herzen geläutert. Und du lässt dich dort nieder. Du bist deinen Geweihten so barmherzig, dass du dich in der bestimmten ewigen Gestalt der Transzendenz manifestierst, in der sie immer an dich denken. Und Krishna das Kaviyas Kommentar zu diesem Schloka. Die Essenz dieses Verses ist, dass Lord Krishna in unzähligen Formen, ewigen Formen erscheint, je nachdem, wie seine reinen Devotees das von ihm wünschen. Dieses Geheimnis, dass Krishna sich wirklich nach dem Wunsch seines Devotees richtet und somit unter die Kontrolle seiner Devotees gerät. Dieses Geheimnis offenbart die höchste Persönlichkeit Gottes, Durvasa Muni, der das nicht wusste. Durvasa hatte ein schweres Vergehen gegen Ambarish Maharaj gemacht. Ihm ist also wirklich sein Ärger mal wieder durchgegangen und er hatte wegen eines eigentlich geringfügiger Sache einen Dämon geschaffen, dem er den Mordauftrag gab, dem Auftrag, Ambarish Maharaj zu vernichten. So, dieser Dämon, als der Dämon also auftrat und sich über Ambarish Maharaj stürzen wollte, kam plötzlich das Sudarshan Chakra auf den Plan. Der Herr hatte gesehen, wie hier sein Devoti ermordet werden sollte durch, wir würden im Westen sagen, durch tantrische Zauberei. Diese Bereiche Dämonen schaffen kommen nämlich eindeutig in den tantrischen Bereich hinein, also den magischen Bereich. Er sah das und er schickte sein Sudarshan Chakra, um den Herrn, um den Devoti zu beschützen. Später dann, als Durvasa, also als der Dämon vernichtet war und Durvasa der Reis ausnahm vor dem Sudarshan, vor den Herrn trat, sprach die höchste Persönlichkeit Gottes darüber, dass er nicht, dass er jetzt leider das Sudarshan Chakra nicht zurückbeordern könne. Durvasa Muni fing dann an, mit ihm zu argumentieren und sagte, mein lieber Herr, dein Feuerrad ist hinter mir her. Ich bin durchs ganze Universum gelaufen, um ihn zu entgehen. Jetzt bin ich bei dir. Bitte, nimm dir ein Herz. In den Schriften wird gesagt, dass du ein Herz für deine Verehrer hast. Und ich bin dein Verehrer. Ich komme zu dir und suche Zuflucht vor deiner Waffe. Nimm dir ein Herz deiner ergebenen Seele gegenüber. Aber der Herr sagte dann ganz eindeutig, ich habe kein Herz. Es ist ein Fehler, dass du denkst, ich habe ein Herz. Ich habe mein Herz, nämlich meinen Devotees, gegeben. Die haben's. Ja, du bist jetzt in einer schlimmen Situation. Ich kann mir das vorstellen, wenn das Sudarshan Chakra hinter einem her ist. Das ist ja schließlich meine Waffe. Und du kommst jetzt zu mir und sagst mir, ich soll da, und appellierst an mein Herz, weil es dir jetzt ein bisschen heiß wird, oder sehr heiß wird, und ich soll das wegnehmen. Aber ich habe kein Herz. Das ist jetzt, ich habe das nicht mehr. Ich habe es weggegeben. Es ist schon nicht mehr da. Nicht? Es ist so fast so, als würde jemand von mir verlangen zu lesen. Und ich sage, du, ich habe meine Lesebrille nicht da. Ich kann jetzt nichts lesen. Der Herr sagte also, ich kann dein Anliegen nicht annehmen. Wenn du das annehmen willst, wenn du dich dann musst du jetzt zu meinem Devoti gehen und du musst ihn um Entschuldigung dafür bitten, dass du ihn ermorden wolltest. Er wird dir bestimmt vergeben, aber es liegt jetzt nicht in meiner Kraft, das zu tun, weil ich habe echt kein Herz für diese. Und das ist Jiva Goswamis Kommentar. Krishna selber drückte das so aus. Shri Bhagavan Uvacha Aham Bhakta Padadino Yasvatantra Ivadvija Sadhu Birgrasta Hridayo Bhakter Bhakta Janapriya. Die Devotees, die immer so gerne Notizen nehmen, dieser Vers ist sehr wichtig. 9. Kanto, 4. Kapitel, Text 63. Eines meiner Lieblingsverse, ehrlich gesagt. Die höchste Persönlichkeit Gottes sagte zu dem Brahmana, also Durvasa Muni, ich befinde mich völlig unter der Kontrolle meiner Devotees. Es ist wirklich so, dass ich überhaupt keine Unabhängigkeit besitze. Nun, weil meine Devotees völlig ohne materielle Wünsche sind, sitze ich im Innersten ihrer Herzen. Ganz zu schweigen von meinen Devotees, selbst diejenigen, die Devotees von meinem Devotee sind, die sind mir sehr lieb. Nicht? So sagt also Krishna, ich bin völlig unter der Kontrolle meiner Devotees. Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, wie Krishna sich unter die Kontrolle seiner Devotees bringt. Und ich musste heute Morgen daran denken, als ich zu Gast war bei einem sehr nice Grihastha-Paar, die regelmäßig Puja machen. Und Gaurahari war auch dort, machte Puja. Man hörte also zwei Glocken mit Puja. Da musste ich dran denken, an dieses Thema. Vishwanath Chakravarti Thakur beschreibt, dass Krishna als Archa-Avatar, ihr wisst, was das ist, die Deity-Inkarnation, abhängig wird von seinem Devotee, dass der Devotee ihn aufweckt. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Krishna könnte eigentlich selber aufstehen. Das kann man ihm, glaube ich, als der höchsten Persönlichkeit Gottes zutrauen. Ne? Krishna kann schon selber aufstehen. Aber er wartet morgens, dass der Devotee kommt mit seiner kleinen Bimmel, also wie sagt man, oh sorry, Glocke, seiner kleinen Glocke und wie sagt man, die Glocke erklingen lässt. Kling, 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 kling. Und ihn dann weckt. Sonst steht er nicht auf am Morgen. Ich weiß, also ich finde, das ist so ein Bild der Liebe. Nicht? Ich Ich weiß, als ich ein kleiner Junge war, war ich völlig abhängig von meiner Mutter. Prabhupada beschreibt diese Abhängigkeit zu seiner Mutter so, dass wenn Prabhupada mal musste, dann ist er erst immer zu seiner Mutter gekommen als kleiner Knirps und sagte, Ma, Urin, Urin. Und seine Mutter sagte, natürlich, natürlich, geh, geh und mach das. Ne? Diese, so eine Abhängigkeit, so eine liebevolle Abhängigkeit. Bei mir war es so, ich habe immer, morgens war ich schon früh wach, weil ich ein sehr lebendiger Knabe war. Aber ich bin nicht aufgestanden, ohne dass meine Mutter kam und mich offiziell weckte. Nicht? Also ich kam nicht aus dem Bett. Ich musste warten, das war mein Gefühl. Ich war so abhängig von meiner Mutter. Na, erst wenn Mutti kommt dann und sagt, so, es ist Zeit aufzuwachen, dann bin ich mit strahlender Miene, bin schon wach, aus dem Bett gestürmt. Nicht? Aber ich habe gewartet auf die Mutter. Nicht? Nur manchmal nicht. Manchmal in der Nacht bin ich durchs Fenster geklettert und habe was erlebt im Garten. Also aber generell war ich ans Bett gefesselt, bis die Mutter kam. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, gibt dieses Bild, was ich eben mit ein paar Beispielen aus der Menschenwelt versucht habe zu illustrieren, für Krishna. Er sagt, als Acha Avatar wird der Herr abhängig von seinem Devotee, dass der Devotee kommt und ihn aufwacht. Krishna, lim, 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 lim. Krishna, es ist an der Zeit, dein Tageswerk zu beginnen. Lim, 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 lim. Und dann sagt, Utishta, sagt, singt denn der Devotee, steh auf, Utishta heißt steh auf. Ne? Aufstehen! Finde ich nett, dieses Bild, so nice. Der Herr ist also Bhakti-Bhaktiman, um es in Sanskrit auszudrücken, Bhakti-Bhaktiman. Er ist Devote zu seinen Devotees. Er ist seinen Devotees ergeben. Das ist eine Beziehung der Liebe, die da so auftritt. Krishna drückt diese Ergebenheit oder sagen wir mal diese freiwillige Unterordnung durch Liebe Unterordnung seinen Devotees gegenüber im 11. Kanto zu Uddhava aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber bewusst ist. Uddhava ist ein unglaublich lieber Geweihter von Krishna. Uddhava sieht also für den Uneingeweihten fast so aus wie Krishna. Also äußerlich. Er hat eine blaue Hauttönung. Er hat einen wunderschönen Körper, trägt einen gelben Dhoti, der Prasadam ist von Krishna. Krishna hat ihn vorher ihm getragen, deswegen trägt er ihn, sonst würde er sich nicht wagen, einen gelben Dhoti anzuziehen, so wie sein Herr. Aber Krishna hat gesagt, das ist mein Dhoti, den trägst du. Ich habe ihn getragen, ist für dich. Wow. Und Uddhava ist dermaßen angehaftet an Krishna, denn wenn immer Krishna Dwaraka verlässt, hält es Uddhava nicht in der Stadt Dwaraka auf, dann geht er zu dem Berg Raivata, der liegt auf dem Festland, dieser Berg, und hält sich auf dem Berg auf, wie ein Einsiedler, der Buße übt. Und wenn Uddhava dann aber hört, Manuel, das musst du hören, wenn Uddhava dann sieht, wie eine schwarze Regenwolke aufkommt, dann ist es um Uddhavas Fassung geschehen. Denn er sieht in der Regenwolke, die Regenwolke erinnert ihn so an Krishna, dass er sofort seine Ehrerbietung darbringt und chantet, hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dina, Bandhu. Und dann, nicht nur die Ehrerbietung, dann springt er auf und tanzt genauso wie ein Verrückter. Genauso, kein Unterschied. Weil er es so angehaftet hat an Krishna, dass die Regenwolke ihn an Krishna erinnert. Ich persönlich, das wird zwar nicht in dem Vers gesagt, aber ich spekuliere jetzt mal, dass Uddhava deswegen zu den Raivata-Bergen geht, weil es dort immer kühle Wolken gibt. Ich habe mich da vorgetastet und das macht Klimat, so ein bisschen eine klimatische, da gab es so eine klimatische Beschreibung aus der alten Zeit und da wird gesagt, der Raivata-Berg wird meistens von Wolken umsäumt oben. Das ist irgendwie so klimatisch so. Also ich vermute, gerade deswegen, weil Krishna abwesend ist in Dwaraka, geht er jetzt auf den Berg rauf, klettert da, um eng bei den Wolken zu sein, die ihn dermaßen stark an Krishna erinnern, dass er ja völlig in Ekstase geriet. Wir sollten bei uns nicht denken, jetzt in unserem Verständnis, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wie das geht. Das sieht man auch in der Menschenwelt hier, wenn zum Beispiel Eltern die kleine Sandale ihres geliebten Kindes, die Babysandale, vor dem Tempelraum sehen, dann geraten die auch in Verzückung. Mein kleines Baby ist wahrscheinlich im Tempel. Juhe. Und tanzen. Ich habe heute, gestern beim Autofahren habe ich das gesehen, da war auf dem Auto in ganz großen Buchstaben VIB. Normalerweise sagt man VIP, Very Important Person, aber hier hieß es VIB, also B. Und dann darunter Very Important Baby. Also das findet man auch in der Menschenwelt, diese Anhaftung, wo sogar, sagen wir mal, feststehende Begriffe verändert werden. Nicht? Aus VIP wird VIB. Nicht? Also es drückt eine starke Anhaftung aus. So, Udavaji rennt also auf den Raivata-Berg, um sich an Krishna zu erinnern. Wegen der Wolke. Ne? Und Krishna nun spricht zu Uddhava etwas, wo er sagt, und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Vers hören und verstehen, wie lieb ihm seine Devotis sind. Er sagt, Natatame Priyatama Atma Yoni na Shankaraha na Chal Sankarshano na Shriya Naivatma Chayatabhavan. Als ich diesen Schluck das erste Mal hörte, ihr könnt ihn finden im 11. Kanto, 14. Kapitel, Text 15, war ich total erstaunt, weil Krishna hier ein Liebesbekenntnis macht, ein Freundschaftsbekenntnis, würde ich vielleicht sagen. Mein lieber Uddhava, sagte, weder Lord Brahma noch Lord Shiva noch Lord Sankarshan, also Balaram, noch die Glücksgöttin, ja nicht einmal ich selber, sind mir so lieb, wie du mir lieb bist. Hare Krishna. Was sagst du nun, Daniel? Nicht mal Lakshmi, nicht mal sein Bruder Balaram, nicht mal Shiva, der ja als der Vaishnavaram Yathashambhu schon mal bezeichnet wird im Bhagavatam. Nicht mal ist Krishna so lieb wie Uddhava. Normalerweise sagt man, jeder ist sich selbst am liebsten. Aber selbst er selber ist sich nicht so lieb wie Uddhava. Deswegen sagt er, indeed my own self. Ich sage es mal in Englisch, weil es so ein ungeheuerlicher Schlucker ist. My dear Uddhava, neither Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Sankarshan, the goddess of fortune, nor indeed my own self, are as dear to me as you are. Nicht an einer anderen Stelle drückt Krishna seine Liebe zu seinen Devotis, zu den Pandavas, also aus. Er sagt nämlich zu Duryodhana, die Pandavas sind meine Freunde. Jeder, der ein Feind der Pandavas ist, ist mein persönlicher Feind. Du legst dich also mit mir an, wenn du gegen die Pandavas auftrittst. Das heißt im höchsten Sinne eine Bindung an seine Devotees. Nicht? Das sagt er und viele, sagen wir mal, nicht Gottgeweihten, die so sich theoretisch mit Krishna beschäftigen, sehen das als eine Schwäche an, eine Parteilichkeit. Die sehen nämlich das höchste Ideal eines Gottes in der absoluten Neutralität, nicht? Die sind mehr so ein bisschen unpersönlich angehaucht. Krishna muss extra zu diesem Punkt einen Vers sagen in der Bhagavad Gita, dass er sagt, es ist schon so, Samohang Savabhuteshu, ich bin allen Lebewesen gleichgesonnen, nicht? Aber den Devotis bin ich ein besonderer Freund. Und Baladev Vidyabhushana erklärt, Krishna ist also nicht wie ein neutraler Wunschbaum, der jedem, der da vorbeikommt, gibt, was er will. Nein, er nimmt sich den Devotis in besonderer Art und Weise an. Nicht? Indem er ihnen zum Beispiel manchmal auch nicht ihre Wünsche erfüllt, wenn sie nicht vorteilhaft für den Devotis sind. Krishna gibt also seine erhabene Neutralität auf und wird ein Diener, wird seinen Devotis gegenüber sehr angehaftet. Um jetzt uns noch ein bisschen mehr auf dieses Thema einzustellen, werde ich jetzt den nächsten Shloka, der nachdem Krishna seine Liebeserklärung zu Uddhava ausgesprochen hat, der dann rankommt. Nirapeksha munim shantam nirvairam samadashanam anuvrajam yaham nityam pujayet yangrirenubihi. Ach, ist der schön, da weint einem das Herz fast vor Freude. Mit dem Krishna sagt jetzt, wie lieb ihm seine Devotees sind. Er macht jetzt, meines Erachtens ist es die höchste Liebeserklärung, die ich von Krishna je gehört habe, an seine Devotees. Er sagt, mit dem Staub der Lotusfüße meiner Devotees will ich die materiellen Welten läutern, die in mir sind. Ich folge immer den Fußstapfen meiner reinen Devotees, die frei von persönlichen Wünschen sind und in meine Spiele vertieft sind, die friedlich sind, ohne ein Gefühl der Feindschaft und die jedem gegenüber gleichgesonnen sind. Jiva Goswami sagt, gibt einen Kommentar zu, heimlich folgt Krishna seinen lieben Devotees. Er geht hinter ihnen her. Er fühlt sich ihnen gegenüber so verpflichtet für ihren Dienst und will jetzt ein bisschen von ihrem Staub nehmen. Nun, weil Krishna das nicht öffentlich machen kann, wenn ein Devote jetzt kommt und sieht Krishna läuft hinter mir her und nimmt den Staub von meinen Füßen. Der Devote wird, ich weiß nicht, was der tun wird, der wird sich vielleicht auf eine Schaukel bewegen und nie wieder die Erde berühren und einfach den Rest des Lebens hin und her schaukeln, damit Krishna nicht den Staub seiner Füße nimmt. Ne? Ich weiß nicht, was der, oder irgendwas anderes, vielleicht was Besseres würde der Devote machen. Krishna denkt, die Devotees sind so großartig, er will den Staub von ihren Füßen nehmen, ihn auf den Kopf reiben und sich selber läutern. Und denkt, dieser Staub von meinen Devotees, weil die sind so gut, meine Devotees, der läutert die ganze Welt. Ich meine, was wollt ihr noch hören? Also soll ich noch weiter lecturen oder... Ich denke, wir sollten einfach den Punkt verstehen. Krishna liebt seine Devotees total. Was natürlich auch bedeutet, dass wenn wir Krishna uns nähern wollen, sollen wir durch seine Devotees gehen und auch den Staub der Devotees nehmen. Ihr kennt den Shloka. Naishang Matista Vaduru Kramangring Sprich yat yanato pagamo yadata. Nicht, dass der höchste Arta, der höchste Nutzen besteht darin, den Staub der Lotusfüße des Devotees auf den Kopf zu nehmen. So kann man Bhakti erreichen. als wir das hörten in, ich weiß, da war Prabhupada. Also ich wurde das erste Mal, ich hatte nicht die ganzen Schlokas, aber mir sagte ein Devotee, du, Satchinandan, wenn du wirklich Krishna bewusst werden willst, ja, da gibt's die absolut schnelle Methode. Ja, ja, dafür bin ich, denn ich sehe keine großen Hoffnungen in meinem Leben. Also sagte der Devotee, jetzt, aber sag's jetzt nicht jedem, sonst wird dir ein Riesenproblem im Tempel geschehen. Und dann haben wir uns in der Besenkammer versteckt. Und dann hat er mir in der Besenkammer das Geheimnis offenbart, wo keiner es hören kann. Du musst den Staub von den Lotusfüßen eines reinen Devotees nehmen. Ich mache das jeden Tag. Ich gehe heimlich zu Prabhupads, vor Prabhupads Tür und dann nehme ich den Schuh und tue ihn mir auf den Kopf und ich fühle mich viel besser seitdem im Krishna-Bewusstsein. Ja, sagte ich, lass uns das sofort tun. Und wir sind dann aus der Besenkammer raus und dann sind wir hin und ich weiß, als ich das machte, mit dem Schub, also nicht so, also so, dass der Staub auch kam, nicht? Also, dachte ich, far out, wo bist du schon, wo bist du gelandet, was ist mit dir passiert? Also mein rationeller Intellekt wehrte sich zuerst. Aber ich kann mich deutlich daran erinnern, nachdem ich die Prozedur gemacht habe, fühlte ich mich so gut, dass ich natürlich mein Schweigegelübde brach und es allen erzählte. Und dann noch ein zweites Mal kam und dann sind wir alle mit 10 Leuten, sind wir da raufgegangen vor Prabhupads Tür und haben also diese Staubprozedur gemacht. Und zwar mit 10 Leuten wird das denn schon ein bisschen rangelartig. Also dann geht plötzlich die Tür auf und Prabhupada steht da. What are you doing? Prabhupada, the dust of the lotus feet of a pure devotee. Don't disturb my translation, please. Bang, ging die Tür zu. Also wir sollten nicht so laut. Prabhupada war das ein bisschen peinlich, nämlich, ich weiß nicht, wie ich seine Reaktion einschätzen soll, der war ein bisschen streng, aber es war klar, er hat sich dazu nicht geäußert, das ist ja in den Büchern drin, also es stimmte schon, aber natürlich für den reinen Devotee, der will das nicht unbedingt so, also dem ist es fast vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn um seine Person Aufhebens gemacht wird. Nicht? So wie ihr wisst, dass da irgendeiner kommt und der sagt, ich bin ein reiner Devotee oder sich feiern lässt als rein Devotee, ist das ein bisschen, ist wahrscheinlich, also anyways. So. Prabhupada sagt nun in der Erläuterung, dass sich diese Bindung an die Krishna zu seinen Devotees aufnimmt, schon auf besondere Devotees bestimmt. Nicht? Er hatte hier, ich will mal gerade das hier finden im Text. Ja, der Herr offenbart sich jedoch keinem gleichgültigen Gottgeweihten. Das ist eigentlich eine schlechte Übersetzung. Whimsical heißt es im Englisch, was launhaft heißt. Oder unechten Verehrer, um ausgenutzt zu werden. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Naham prakasha salvasya yoga maya samavrita. Vielmehr bleibt der Herr den Nicht-Gottgeweihten und den gleichgültigen Geweihten, die der Befriedigung ihrer Sinne dienen, durch yoga maya verborgen. Da wird es nicht so sein. Nun, dieser Pfad durch den sich Krishna offenbart, heißt er Shrutekshita in Sanskrit. Shrutekshita ist der Pfad des Hörens. Wenn ein Devotee hört, mit seinen Ohren wird Krishna durch den Pfad des Hörens in seine Ohren hineinkommen und in das Herz hineingehen. Das Hören über Krishna ist so wichtig. Gratis Hören in der Gemeinschaft von Devotees ist so wichtig, weil dann Krishna tatsächlich kommt. Es heißt so schön, Nahang tishtami vaikunte yoginam hridayeshuva, nicht, dass Krishna nicht in Vaikuntha ist, nicht einmal im Herzen der mystischen Yogis, sondern genau dort immer ist, wo die Devotees ihn lobpreisen und hören. Ich fand das sehr nice, wie Smita Krishna Maharaj am Abschlussabend sprach und sagte, also das fand ich unglaublich nice, er zitierte auch diesen Schloka und sagte, man braucht Krishna gar nicht suchen, weit zu suchen, Krishna ist hier, wo wir über Krishna sprechen. Ne? Das heißt, es gibt einen Schloka, der den Eingang in die Bhakti bildet, jedenfalls in den Unterweisungen Ramananda Roys. Jnane praya samudapasya namanta eva jivanti sangmukaritam bhavadiyava bhavadiyavatam stane stiti shutigana tano van manobhya ye praya sojitayito pyasitai strilokyam. Diejenigen, die während sie noch in ihren sozialen Positionen verharren, einfach spekulatives Wissen wegwerfen und mit ihrem Körper und den Worten und dem Geist deiner Persönlichkeit und deinen Aktivitäten ihren Respekt darbringen, können deine Herrlichkeit erobern, obwohl du ansonsten durch niemanden in den drei Welten zu erobern bist. Also, ich möchte das nochmal sagen. Wer also ganz gleich, wo er ist, dass die soziale Position ist also egal. Man kann das als Grihastha machen und als Brahmachari oder man kann das in den verschiedenen Berufsständen machen, den verschiedenen Varnas. Wenn man hört und einfach ohne Spekulation hört, das ist sehr wichtig, also so hört, wie es ist, dann wird man Krishna durch den Vorgang des Hörens im Herzen aufnehmen können. Krishna wird sozusagen durch das Hören schon erobert werden. Deswegen ist es so, dass in den Tempeln wir so viel Bedeutung drauflegen, einfach immer aus dem Bhagavatam zu hören und den Kommentar Srila Prabhupada zu hören, um auf diese Art und Weise einfach ja Krishna im Herzen aufzunehmen. Er wird erobert. Nun, der ganze Vorgang. Actually, ich lasse es mal dabei und will mal sehen, ob ihr Fragen habt zu diesen Themen. Ich habe noch einige Schluckers so zusammengesammelt. Ach, wenn man Zeit hat und die Bücher studieren kann, das ist so eine Sichtung. Ich merke das gerade, diese Vorlesung habe ich mal vor ein paar Jahren so zusammengebastelt und habe sie gestern gefunden bei meinen. Irgendwo war das eingeklemmt in irgendeinem Buch und da habe ich gedacht, darüber lecture ich jetzt heute, damit die Liebesmüh nicht umsonst ist. Wir müssen uns Zeit nehmen zum Studieren, merke ich gerade. So, gut. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, ob ihr Fragen habt. Sabina und Brindavan Chandra, um es ein bisschen französisch zu gestalten. Ich nehme an, dass der Devotee ein Pujari war und vielleicht selber ein Deity hatte und deswegen so sagte, dass, tja, wir können jetzt nicht einfach chanten, bitte gib mir Service, und Krishna hat nichts zu essen. Der müsste dann also erst was zu essen und dann kann man weiter chanten. In diesem Rahmen wäre seine Aussage durchaus berechtigt. Der Devotee würde also den Service für den Deity, den er hat, ausüben und pünktlich ausüben, wenn er Krishna dieses Versprechen abgegeben hat. Dann würde er das so machen. Aber für einen Devotee, der nicht persönliche Deities hat, oder der kein Pujari ist in einem Tempel, ist es so, dass das Chanten der heiligen Namen, das ist so als der, sagen wir mal, damit fängt Devotional Service an, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam. Es gibt viele Devotees, die sagen, dass im Chanten alle Dienste drin enthalten sind. Ich habe das mal bei Bhaktivinod Thakur gelesen, dass in dem Chanten der heiligen Namen alle Dienste enthalten sind, weil der Devotee, wenn er chantet, dazu kommt, an Krishna zu denken mit Liebe und Hingabe, ne? Und ihn auch dann verehrt. Also manche Aussagen ist sehr wichtig. Man muss sehen, in welchem Rahmen sie Berechtigung finden. Wenn ich jetzt einen Deity verehre, dann deswegen ist mir das so wichtig, wenn die Devotees mich fragen, ob sie einen Deity verehren können. Dann sage ich, die muss klar sein, wenn du einen Deity verehrst, hat die Verehrung nur dann richtigen Sinn und Krishna ist erst dann, wenn du das tatsächlich machst, so ähnlich wie eine Mutter ein Kind versorgt. Das muss dann sein, die Mutter kann nichts anderes tun. Wenn das Kind hungrig ist, dann ist es ihre Pflicht, dem Kind jetzt Nahrung zu geben. Sie kann dann nicht sagen, ja, ich will jetzt gerne Eishockey spielen. Also, das tun die meisten mit, also Eiskunstlaufen machen oder was weiß ich, was man macht als Mutter. Die muss jetzt zu diesem Zeitpunkt einspringen. Und so ist es auch mit dem Deity. Das ist ja gerade die Besonderheit der Deity-Verehrung, dass du, wie wir es vorhin gehört haben, Krishna macht sich abhängig. Er wartet, dass er aufgeweckt wird von dem Deity, von dem Devotee. Dann ist ja die Liebe da. Ist nicht da, wenn man plötzlich so abstrakt denkt, ach, Krishna kann selber aufstehen heute. Oder Krishna kann selber sich was zu essen besorgen. Und wenn er was hungrig ist, soll er doch im Zürich-Tempel essen. Und so, nicht? Dann ist eben dieser Gedanke der Liebe, der liebevollen Versorgung nicht gegeben. Wir sollten nicht, das ist sehr wichtig, nicht denken, oh, ich bin jetzt auf der absoluten Höchststufe von mindestens Bhava, wenn nicht gar Prema Bhakti, wo ich einfach so wie Sanatan Goswami dem Herrn sage, also sei mal zufrieden mit dem Standard, den du jetzt gerade erlebst. Nicht? ich opfer schnell was im Geiste. Man soll nicht die Tätigkeiten eines anderen nachahmen, wenn man nicht auf der Stufe ist. Also insofern hatte die Bodhi in diesem Sinne recht. In einem anderen Sinne ist es so, dass die Verehrung im Chanten der heiligen Namen eine sehr hohe Verehrung ist. Ich selber stehe auf dem Standpunkt im Kali Yuga, unsere einzige Chance, der heilige Name. Und wir müssen herausfinden, wie das für uns funktioniert. Das ist, sagen wir, wenn ich sage, ich selber stehe auf dem Standpunkt, das ist meine Entscheidung in meinem persönlichen Leben. Aber ich denke, dass für manche Devotees Deity Worship sehr wichtig und hilfreich ist. Und tue auch Devotees. Wir haben auf unserer Sharanagati Party ein Devotee. Wir sind ja nur zu zweit, ihr wisst schon, wen ich meine. Für den ist es sehr gut, Deity Verehrung zu machen. Vrindavan Chandra. Ich möchte gerne dieses Zitat von Vrindavan Chandra vorlesen und die Frage nochmal wiederholen, weil es eine, die andere Frage hätte ich auch wiederholen sollen, eine sehr gute Frage ist. Es wurde gesagt, dass du bist deinen Geweihten so barmherzig, dass du dich in der bestimmten ewigen Gestalt der Transzendenz manifestiert, in der sie immer an dich denken. Das auf der einen Seite, also wie der Devotee, und Krishna das Kaviraj interpretierte diesen Schlokka so, dass sich Krishna entsprechend der Wünsche seiner reinen Devotees dem Devotee offenbart. Und dann wurde gesagt, dass diese Zuneigung zu einer bestimmten Form des Herrn bereits feststeht, das heißt, man bezeichnet sie als Swarup Siddhi. Diese Zuneigung zu einer bestimmten Form des Herrn bezeichnet man als Swarup Siddhi. Der Herr sitzt auf dem Lotusherzen des Gottgeweihten in der ewigen Gestalt, die sich der Gottgeweihte wünscht. Wie geht das zusammen? Das geht zusammen durch den Punkt der Reinigung. Wenn das Herz gereinigt ist, dann ist in deinem Herzen ein Wunsch nach Krishna in dieser Form, in der er auf dem Lotus deines Herzens sitzt. Und damit ist jetzt wirklich das spirituelle Herz gemeint, das ewige Herz und nicht vielleicht eine, wie soll ich mich ausdrücken, eine Zuneigung, die sich auf einer beginnenden Stufe entwickelt. Doch gleichzeitig ist es so, dass Krishna so unendlich barmherzig ist, dass er sogar einem neuen Devotee, der sich mit Hingabe an ihn in einer seiner vielen Formen wendet, dieses Gefühl der Bhakti offenbart. Ich möchte das jetzt sehr konkret ausdrücken. Jeder von uns ist in seiner Perfektion, man nennt das Swarup Siddhi, es ist eigentlich der Anfänger der Vollkommenheit. Die höchste Vollkommenheit heißt Vastu Siddhi, wenn wir in der ewigen spirituellen Welt im Lila drin sind. Nicht? Aber Swarup Siddhi ist, wenn wir hier in dieser Welt auf der Stufe der höheren Stufen der Bhava schon anfangen, Krishna hin und wieder zu erleben und zu sehen. Nicht? Und haben wir eine ganz spezifische Beziehung zu Krishna. Krishna ist sozusagen ewig auf dem Lotus unseres Herzens in einer bestimmten Form gegenwärtig. Nun wir, die jetzt im Sadhana Bhakti drin sind, das heißt der Bhakti in der Übung, wir sollten noch nicht denken, wir sind Übende im Bereich der Bhakti, Wir fühlen uns vielleicht jetzt schon zu bestimmten Formen Krishnas angezogen. Also bei mir ist es so, ich fühle mich fast zu allen Formen Krishnas angezogen. Ich finde das glorreich, den Herrn auf dem Altar zu sehen und dann, ja, so und so und so und so. Also wir mögen noch nicht unsere ganz spezifische Form des Herrn wahrgenommen und verwirklicht haben. Aber Krishna ist besonders in der Acha-Vikraha so barmherzig, dass er den Devotees mit 4 Eigenschaften begegnet, die sich an ihn wendet. Die erste Eigenschaft ist, dass der Herr ihn aufnimmt. Hast du schon mal gesehen, wenn du vor den Deities stehst und betest, fühlst du dich angenommen, auch wenn du gerade Ehekrach hattest und schlimme Sachen gesagt hast. Nicht? Also angenommen, du würdest sowas tun, du tust es ja nicht mehr. Aber nicht, du fühlst dich angenommen, wie du bist. Kennt ihr das alle, dieses Gefühl? Du kommst zu den Deities hin und du hast gerade vielleicht, also ihr seid Schweizer, ihr seid perfekt, aber ich mache immer also Fehler. Und du hast gerade wieder einen Fehler gemacht und du gehst vor den Krishna und trotzdem akzeptiert dich Krishna, wie du bist. Das finde ich so toll, total klasse. Nicht? Da ist wenigstens der Freund, der auch mal über die Schwierigkeiten, die man hat, hinwegsieht und einen nicht danach bemisst. Nicht? So, das ist eines der 4 Sachen. Das andere ist eine elternliche Fürsorge haben die Deities. Nicht? Also sie nehmen dich an, auch in der Form, wo du sie gerade verehrst und wo du gerade bist. Dem Devotee wird weiterhin empfohlen, wenn er weiter Fortschritte macht. Und hier kommt jetzt eine wichtige Empfehlung, dass er jetzt hört euch das mal an, dass er total fixiert ist auf seinen Deity, man nennt das den Ishta Devata. Gleichzeitig aber nicht die anderen Formen Gottes missachtet.
Ich bin ein so und so Bhakta. Ich habe nichts mit so und so von Krishna zu tun, Form zu tun. Das findet man oft in der vorschnell gereiften spirituellen Ansicht der Welt. Nein,
im Brihad Bhagavatamrita wird gesagt, dass du deinen Deity überall siehst, in all den Formen. Angenommen zum Beispiel Nrsimhadev. Es gibt 3 Formen Krishnas, wo er sehr manifestiert ist. Krishna selber, Ram und Nrsimhadev, diese 3. Ne? Zum Beispiel Nrsimhadev. Man sollte nicht denken, ich bin ein Govinda-Bhakta, ich habe nichts mit Nrsimhadev zu tun. Man sieht in Nrsimhadev dann seinen Herrn. Der Herr ist gekommen und hat Prahlad beschützt. So hat Prahlad ihn auch gesehen. Er hat Govinda
ich habe das mal gehört, aber da bin ich mir, das will ich jetzt nicht so wiederholen, da bin ich mir nicht total sicher. Ich glaube, der war ganz, da will ich jetzt, ja, soweit ich weiß, war der ganz auf eine Nrsimhadev fixiert. Aber Krishna Bhaktas stellen das sehr gerne so dar, dass er hat Govinda dann in der Säule gesehen und dann ist Govinda rausgekommen als eine Nrsimhadev, weil die halt so auf Govinda fixiert sind oder auf Krishna in der Form. Also das müsste man nochmal prüfen, ob das die spirituelle Subjektivität der Vaishnavas ist. Ja, so sieht es aber, ein Vaishnava sieht es tatsächlich so, ist schon richtig so gesehen. Ne? Ja, Vaishnava sieht, mein Herr. Ne? Und er wird dann große Freude an Versen aus dem Padyavali ziehen. Ne? Einmal war Mutter Yashoda bei Krishna und sagte zu Krishna, gute Nachtgeschichten. Einmal erzählte sie über Lord Rama. So, es gab einmal einen König, sagte Krishna. Dasharatha. Und er hatte einen Sohn, Ram. Krishna war schon halb eingeschlafen. Ne? Und dann erzählt sie weiter, bis sie zu der Stelle kommt. Und dann kam dieser Ravana und entführte Ramas Sita. Sofort springt Krishna auf im Bett, in seinem kleinen Bett, steht da und ruft ganz laut, Lakshman, gib mir meinen Bogen, gib mir meinen Bogen, habe ich gesagt. Nicht? Also da ist Krishna, Krishna ist Rama, das ist die Idee dieses Schlokas. Ein anderes Mal sagt Mutter Yashoda, eine gute Nachtgeschichte mit Nrisimhadev. Also und dann kam er aus der Säule heraus und nahm den Dämon Hiranyakashipu auf seinen Schoß und zerfetzt ihn. Also Mutter Yashoda muss da auch völlig in Ekstase kommen, denn normalerweise würde man das ja nicht zum Abend vorlesen, solche, zum Einschlafen. Mutter Yashoda ist da völlig in Ekstase auch und sieht, wie Krishna jetzt freudig lächelt, wie er das hört, wie er erinnert wird, wie er seinen Devotee beschützt. Also da ist Krishna jetzt nicht aufgesprungen, sondern freudig lächelnd eingeschlafen. Nicht? Das ist ein Padyavalied, das ist ein Schlucker. Ich kenne den Autoren nicht, aber ich weiß, dass Padyavali ist eine Gedichtsammlung. Es gibt viele Padyavalis. Und diese, auf die ich mich beziehe, ist die Gedichtsammlung von Rupa Goswami. Da findest du Juwelen von Schluckers drin. Brindavan Chandra, das ist sehr überraschend, also sehr gut. Und da, für den Krishna erscheint in diesen Formen selber. Ich denke persönlich, das ist so meine Annahme, die meisten, die durch Chaitanya Mahaprabhu, also Chaitanya Mahaprabhus Bewegung ist ja als eine weltweite Bewegung gedacht. Also die wird es sicherlich auch, also eigentlich ist die Bewegung ja schon weltweit, wenngleich wir leider uns ein bisschen am Ohr ziehen müssen. Alle Vaishnavas wahrscheinlich auch, es gibt ja auch autorisierte andere Gaudiya Vaishnava Prediger, die predigen, aber wir sind alle ein bisschen schwach im Augenblick auf dem Bein. Nicht? Und anyways, das wird sich hoffentlich bereinigen oder so. Aber zumindest ist schon mal über die ganze Welt verbreitet. Selbst in Ulum-Uluk, heißt das so, das ist die Hauptstadt von der Mongolei, gibt es einen Tempel jetzt. Und Bhakti Vai Baba Maharaj ist in dieser, wie heißt diese Stadt? Ulu mit irgend, wer war schon mal in der Mongolei? Danke. Ulaanbaatar. Du kommst aus Russland ursprünglich? Super. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Da ist Bhakti Vai Baba Maharaj hat da eine Vorlesung gegeben, stellt euch das mal vor, in der Universität und ist sofort zum Ehrendoktor hochgradiert worden. Krishna Chetraprabhu hat gesagt, da struggle ich für so viele Jahre und da gibst du eine Vorlesung in Ulaanbaatar und wirst da der Doktor. Also hat Bhakti Vai Baba Maharaj geantwortet, ja, aber wenn die Leute rausfinden, das kommt von Ulaanbaatar, dann wissen sie schon, dass das also nicht mit einem Oxford-Titel zu vergleichen ist. So mit Connections hat man das gekriegt. Ne? In Ulaanbaatar kriegt man es mit Connections. So. Es gibt also eine weltweite Bewegung und die erfasst jetzt viele bedingte Seelen. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu predigt natürlich ganz offensichtlich über Radha Krishna. Es geht da um Nanda, den Sohn von Maharaj Nanda, also Braj Bhakti zu Deutsch gesagt. Macht die Frage aufstellen, ja, aber wenn es eine weltweite Bewegung ist, wie kann man denn, sind das denn alles jetzt Leute, die durch Mahaprabhu kontaktiert werden, gehen die denn jetzt alle nach Braj haben die also eine ewige Beziehung zu Radha und Krishna und dieser besonderen intimen Beziehung der Brajbasis zu Krishna. Ist das ihre ewige Festlegung? Und die Antwort ist, dass Mahaprabhus Bewegung, eben weil es eine weltweite Bewegung ist, weil er so der Kali-Yuga-Avatar ist, der das verbreitet, alle Samen der Bhakti, die da sind, bewässert und so hochbringt. Und wir haben im Chaitanya-Lila ja die Devotees von Ram, die auch Ram-Bhaktas blieben, nicht? Murari Gupta und meines Wissens auch Anup Mam, der Bruder von Rup und Sanatan Goswamis. Nicht? Der Mahaprabhu hat das auch unterstützt. Nicht? Also er hat da nicht die so dann auf Radha Krishna gezwungen. Nicht? Nein, nein. So, Vrindavan Chandra, deine, mit dem Vorgang der Reinigung, das ist meine ursprüngliche Antwort auf deine Frage gewesen, wird hundertprozentig deine spezielle Beziehung dann zu Krishna sichtbar werden, zu der besonderen Art also von Krishna. Nun schaue ich auf die Uhr und nachdem ich heute schon einen kleinen Zusammenstoß mit dem Management hatte wegen dem Fenster, möchte ich nicht ein zweites haben. Also ich sage jetzt im Scherz, also Scherz muss sein. Es ist 9.30 Uhr, es ist skandalös spät. Wir werden hier die Vorlesung unterbrechen. Vielen herzlichen Dank.